ChatGPT ist aktuell in aller Munde, aber wenn KI zukünftig immer mehr Entscheidungen selbstständig treffen kann, wer trägt eigentlich die Verantwortung für diese Entscheidungen und wie kann überhaupt grundsätzlich Verantwortung für solch eine KI definiert werden? Als Gast für dieses Thema haben wir Professor Dr. Laszlo Kovács von der TAH eingeladen, seines Zeichens Vizepräsident der TAH und Professor für Politik, Ethik und Philosophie. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Hochschulkiste. Hallo Herr Kovács.
Hallo.
Vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unsere Podcast-Aufnahme. Hat mich sehr gefreut, dass Sie gleich zugesagt haben.
Gerne.
Heute soll es ja mal um das Thema gehen, wer ist im Bereich KI verantwortlich? Ist die KI verantwortlich, der Benutzer, der Programmierer? Oder was gibt es denn da überhaupt zu sagen zu dem Thema Verantwortung in dem Themenbereich KI? Und als kleine Einführung in das Thema habe ich mir überlegt, wir fragen einfach mal den Betroffenen in Anführungszeichen. Wir haben einfach mal ChatGPT gefragt, wie verantwortlich bist du für deine Antworten? Und ich lese jetzt einfach mal vor, was da die Antwort war in gekürzter Form. Als KI-Modell bin ich nur ein Programm, das auf der Basis von Datensätzen und Algorithmen trainiert wurde. Letztendlich liegt es jedoch in der Verantwortung des Benutzers, meine Antworten zu bewerten und kritisch zu prüfen. Da schon mal vielleicht so die erste Frage. Ist es wirklich so einfach in dem Thema KI zu sagen, der Benutzer ist immer verantwortlich? Oder kann man da überhaupt sagen, es ist so einfach, egal ob wir jetzt über ChatGPT oder über andere Themengebiete reden, wie zum Beispiel KI in der Pflege oder KI in irgendwelchen Unternehmen? Was würden Sie dazu sagen?
Die Antwort ist auch schon sehr interessant, denn eigentlich, wenn wir das aus vielen Texten generieren würden, müsste das nicht unbedingt rauskommen. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Hersteller dieser KI bereits darüber nachgedacht hat, was die Antwort auf diese Frage sein sollte. Also es ist nicht so, dass es notwendig ein statistisch häufiges Ergebnis ist, sondern bei der KI-Gestaltung überlegt der Hersteller, welche Antworten sollten als Selbstauskunft kommen und welche Antworten können oder dürfen in bestimmten Gesprächen gar nicht vorkommen? Also Diskriminierung, Stigmatisierung, das sollte einfach unterbunden werden. Und bevor eine KI in die Richtung trainiert wird durch die Nutzung oder durch die verantwortlichen Nutzer, Nutzerinnen, soll der Hersteller dafür sorgen, dass bestimmte Fehlbildungen in der KI nicht vorkommen. Also wenn wir diese Antwort von der KI hören, müssen wir schon vermuten, dass das gar nicht stimmt, was dort ist. Denn eigentlich hat nicht nur der Nutzer die Verantwortung für die Ergebnisse, sondern auch der Hersteller hat schon einen Einfluss darauf genommen.
Ja, das ist interessant. Da kann man natürlich auch schon mal so ein Schrittchen weitergehen, wenn man sich so darüber nachdenkt, okay, wir haben jetzt gerade schon gehört, der Hersteller trägt natürlich auch eine große Verantwortung in dem Thema KI. Das ist ja auch ein Bestandteil, wenn man jetzt sich mal in der Umgebung von sich selber umhört, in der Familie, bei Verwandten oder Ähnlichem, wo die jetzt nicht so stark mit dem Thema KI in Verbindung stehen, die vielleicht auch technisch davon gar keine Ahnung haben, dann hört man, also zumindest ist es bei mir häufig so, dann hört man häufig ja eher eine pessimistische Sicht auf jetzt die KI. Einfach auch, weil gefühlt ja immer so ein bisschen diese Bedenken im Hinterkopf bestehen. Da ist jetzt irgendetwas, was ich nicht begreifen kann, was wir Menschen theoretisch nicht begreifen können, was ja nur begrenzt stimmt natürlich. Und dass diese künstliche Intelligenz ja dann später vielleicht mal unser Leben bestimmen könnte. Da kann man ja jetzt aber dazu sagen, wenn man die Argumentation geht, dass trotz allem ja immer noch der Input der Daten eine große Rolle spielt, was natürlich dann auch als Antwort von der KI rauskommt.
Ja, und dafür ist der Hersteller natürlich in der Verantwortung. Aber vielleicht nochmal zurück zur pessimistischen Haltung gegenüber der KI. Das ist zwar typisch, aber das ist nicht nur für die KI typisch, sondern es ist immer typisch, wenn eine neue Technologie kommt, die irgendwas Überraschendes leisten kann. Und es war schon in den früheren Jahrhunderten so, dass man immer gedacht hat, das ist das Ende unserer menschlichen Fähigkeiten und wir werden ausgerottet durch die Technologie. Ein sehr prägendes Beispiel, was mich auch sehr beeindruckt hat, war von Norbert Wiener. Mhm. Der ist der Entdecker oder Entwickler der Kybernetik, der Steuerung von Maschinen, aber auch bei Organismen hat er darüber nachgedacht. Und diese Steuerungslogik hat er mathematisch aufgearbeitet. Und dabei in seinen Erinnerungen hat er geschrieben, er hatte große Angst, das war 1940er Jahre, ungefähr Mitte der 40er Jahre in den USA, er hatte große Angst, dass dadurch eine automatische Fabrik entsteht und dadurch ganz, ganz viele Menschen plötzlich die Arbeit verlieren würden. Mhm. Ja, es ist aber nicht so gekommen. Es ist möglicherweise berechtigt, dass wir so vorsichtig an diese Technologien rangehen, aber Prognosen sind immer schwierig, wie die Gesellschaft auf eine neue Technologie reagiert.
Ja.
Und wenn ich den Historiker befrage, letztes Jahr hatten wir einen sehr berühmten KI-Historiker hier im Haus an der Hochschule Augsburg, der hat schön nachgezeichnet, dass KI immer das war, also man hat immer darunter oder immer unter KI das verstanden, was überraschend und nicht verständlich war. Als plötzlich etwas selbstverständlich und ja, mehr oder weniger gut handhabbar wurde, wurde das nicht mehr als KI bezeichnet, sondern dann hat man dafür einen anderen Begriff gefunden. Und KI, also diese 70 Jahre KI-Geschichte ungefähr, da ist sehr viel Wandel drin. Und wir haben auch von Professor Schöler einen sehr tollen Vortrag über die 80er Jahre gehört, wo er erzählt, wie damals künstliche Intelligenz auch als Bedrohung, als pessimistisch auf jeden Fall, wahrgenommen wurde in den 80er Jahren, wo die Computerspiele kamen und plötzlich irgendwie berechenbare Reaktionen auf das Verhalten der Nutzer kamen. Das ist nicht so gekommen. Vielleicht ist das auch wichtig, dass wir eine historische Erkenntnis aus all diesen Befürchtungen abgewinnen und dass das alles verwertet wird in der Bewertung einer neuen Technologie.
Genau, also im Prinzip bedeutet es ja ähnlich wie auch andere Technologien, die so in der Vergangenheit eingeführt wurden, wo es ja ähnlich revolutionär zustande ging, zumindest vermuten wir das Ganze mal von der KI, dass es da ja auch am Anfang immer so ein bisschen eine Gegenbewegung gab von einer pessimistischen Haltung zu dieser neuen Technologie, die sich ja auch teilweise als unbegründet dargestellt hat.
Das gibt es heute auch. Als ChatGPT öffentlich zugänglich gemacht wurde, haben einige Universitäten auch in Deutschland recht schnell reagiert und gesagt, das verbieten wir sofort für Prüfungsleistungen. Und jeder, der das in Prüfungsleistungen verwendet, muss eigentlich damit rechnen, dass wir das irgendwann rausfinden und dann stornieren wir die Leistung. Ob das die richtige Haltung gegenüber der Technologie ist, die man im Alltag immer verwenden kann, und wenn ich mal einen Abschluss habe und in der Praxis mit der Technologie arbeiten kann, darauf nicht vorbereitet zu werden, weiß ich nicht, ob das wirklich funktionieren wird.
Ja, da gibt es aktuell relativ viel Bewegung in dem Bereich. Also Italien hat ja vor kurzem mal so ein bisschen Welle geschlagen, dass sie angekündigt haben, sie wollen ChatGPT verbieten. Oder was es ja auch vor kurzem gab, dass es in der USA eine Anhörung gab von dem Gründer von OpenAI, ob es reguliert werden muss, wie künstliche Intelligenz in Unternehmen verwendet werden darf. Und auch so die Frage, darf überhaupt ein Unternehmen so viel Einfluss auf die Zukunft haben? Das finde ich nämlich ganz interessant, weil da stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, ist das in Ordnung? Kann man das überhaupt einschränken, beziehungsweise gibt es da überhaupt Ideen, wie man das auch für die allgemeine Akzeptanz von der Bevölkerung zugänglicher machen kann, dass KI jetzt per se nichts Schlechtes ist, nichts Pessimistisches ist? Also da gibt es auch Ideen, dass es einen Programmierkodex geben könnte oder ganz lapidar gesagt einen KI-TÜV, der von einem Unternehmen ausgesprochen wird, dass eben in ihren künstlichen Intelligenzen oder dem Einsatz von künstlicher Intelligenz keine Benachteiligungen stehen oder dass jetzt plötzlich die künstliche Intelligenz die Menschheit ausrottet oder ähnliches. Könnte man sich sowas vorstellen, dass es wirklich als Kodex sowas geben könnte für die Entwicklung?
Das gibt es eigentlich für viele Bereiche und vielleicht ist es sogar ein Problem, dass wir überschwemmt werden von verschiedenen Ethikkodizes. Und wenn die zu viele sind, dann ist ihre Geltung nicht mehr ganz deutlich, was wann konkret greifen soll und wer sich überhaupt so verpflichten kann. Aber es ist sehr interessant, dass zu Beginn dieses Jahres ganz große KI-Unternehmen ein Moratorium für die Weiterentwicklung der KI vorgeschlagen haben, für ein halbes Jahr. Die haben gedacht, das würden sie schaffen, dass sie ein halbes Jahr wirklich keine Weiterentwicklung forcieren, sondern stoppen, alles einfrieren. Und in dieser Zeit sollte die Politik die entsprechenden Regularien dafür schaffen, wie diese Weiterentwicklung gehen soll. Denn die haben erkannt, die werden unglaublich mächtig und bei dieser Macht kann natürlich ein Missbrauch entstehen. Sie könnten natürlich auch anders argumentieren. Also die großen Unternehmen könnten auch sagen, ja, genau das ist mein Interesse, unglaublich mächtig zu werden und Einfluss auf die Welt zu üben. Aber das war für die Unternehmen auch schon ein bisschen zu große Gefahr, dass es letztlich, also wenn man etwas länger über die Folgen nachdenkt, gar nicht zum Vorteil des Unternehmens ist. Dass dieser Vorschlag ein bisschen falsch verstanden hat, wie die Politik funktioniert, ist nochmal bezeichnend für diese Welt, denn die KI entwickelt sich rasant. Da sind 6 Monate unglaublich lange Zeit. Mhm. Für die Politik, für eine Entscheidung ist das eine sehr kurze Zeit. Man kann eigentlich gar nicht politisch hinterherkommen mit den entsprechenden Instrumenten, die Politik in der Hand hat, dass wir Verhaltensformen oder Nutzungsformen lenken oder einfrieren oder verändern, weil die Technologie viel schneller vorankommt.
Ja, ich kenne das Ganze auch. Also ich komme ja aus dem wirtschaftlichen Bereich und da ist es ja zum Beispiel auch so, allein für eine Strategie von einem Unternehmen wird ja als Zeithorizont 3 bis 5 Jahre angegeben, dass sich da was etabliert oder dass sich was ändert. In der Politik wird es wahrscheinlich noch viel höher sein, wenn es jetzt nicht nur national Einschränkungen geben soll, sondern vielleicht in der EU oder in Ähnlichem. Das sind ja unfassbar viele Gremien, die da durchlaufen werden müssen, unfassbar viele Leute, die da ihre Meinung dazu haben. Also bis da was passiert, das dauert ja viel, viel länger, als es sich überhaupt irgendwas entwickelt. Also wir haben es ja an ChatGPT gesehen, allein der Sprung von 3 auf 4 ist ja gigantisch und da wird keine Politik wahrscheinlich hinterherkommen, ja, da große Regularien sich zu überlegen. Deswegen ist es wahrscheinlich schon wichtig, dass die Unternehmen, die das Ganze auch vertreiben bzw. entwickeln, sich da Gedanken drüber machen, wie könnten wir uns überlegen, dass wir da auch vielleicht die Bevölkerung da nicht abhängen, sondern da irgendwie ins Boot holen, dass das jetzt kein Teufelswerk oder ähnliches ist oder nur eine pessimistische neue Entwicklung, sondern dass das im Prinzip auch eine Alltagserleichterung sein kann für viele.
Mhm. Auf der einen Seite sehen wir sehr deutlich, dass die Bereitschaft in unserer Demokratie von allen Seiten teilzunehmen, mitzudiskutieren, immer steigt und es wird auch eingefordert, dass die Leute gehört werden, dass die mitentscheiden können. Auf der anderen Seite sehen wir, wie langsam solche Prozesse werden, dadurch, dass jeder Qualität, also in guter Qualität beitragen kann. Das muss vorbereitet sein. Da müssen die Leute verstehen, worum es geht. Und wenn es so langsam ist, dann kann man gar nicht Schritt halten mit der Technologie. Und deshalb haben wir letztes Jahr auch den Bundestagsabgeordneten Hans-Jörg Durz eingeladen. Und der Herr Durz hat uns erzählt, der Bundestag hat eine Enquete-Kommission eingerichtet dafür, dass sie über die KI-Regelungen vorbereitet. Und die hatten ein Problem, weil die Technologie so schnell vorankam, dass die Bundestagskommission, also diese Enquete-Kommission, in der Verarbeitung gar nicht Schritt halten konnte mit den Aufgaben, die der Bundestag dann von der Kommission erwartet hat. Und es kam dazu, dass die Kommission unfertige Ergebnisse in die Arbeitsgruppen des Bundestags schon reingespielt hat, damit der Bundestag arbeitsfähig wird, entscheidungsfähig wird. Entschieden wurde eben mit diesen halbfertigen Ergebnissen. Und die Kommission musste noch weiterarbeiten, dass die Ergebnisse fertig werden, obwohl die Entscheidungen schon getroffen wurden, teilweise getroffen wurden zu einem bestimmten Bereich. Das zeigt ganz deutlich, wie schwierig es wurde, mit der Technologie in der Politik zusammenzuwirken.
Ja, worauf ich vielleicht auch noch mal kurz hinaus wollte, das hatten wir in unserem Vorgespräch schon mal ganz kurz angesprochen, gibt es überhaupt eine Definition von Verantwortung? Weil gerade wenn man sich ja den doch ethischen Kontext ja auch davon anschaut, wir oder ich als Wissenschaftler oder als Wirtschaftler denke mir häufig, okay, Verantwortung ist die Belangbarkeit vor einem Gericht oder ähnlichem dann. Mhm. Also falls mal KI zum Beispiel eingesetzt wird und irgendwas schiefläuft, wer ist dafür dann haftbar? Aber ich glaube, ethisch ist es nicht ganz so eindeutig.
Ja, wir haben eigentlich mit dem Wort Verantwortung zwei verschiedene Inhalte, die wir täglich immer verwenden. Das eine ist genau das, was Sie beschreiben, eine Art Haftung, eine Art Rechenschaft für eine Handlung, für ein Ereignis, was in meiner Verantwortung lag. Ich muss dafür gerade stehen, dass irgendwas passiert ist, was ich hätte verhindern können oder ähnliches. Das ist aber nur der eine Begriff von Verantwortung, wo wir eher rückblickend auf die Vergangenheit schauen. Dann gibt es nochmal eine andere Verantwortung, wo wir in eine verantwortliche Position kommen und wir sind dafür verantwortlich, dass etwas in Zukunft passiert. Da ziehen wir die Leute nicht zur Rechenschaft, sondern wir beauftragen die, wir trauen ihnen Aufgaben zu und das ist das, was auch in der Technologie nochmal unterschiedlich betrachtet werden muss, wenn ich eine künstliche Intelligenz zur Rechenschaft ziehen will für eine vergangene Geschichte, für ein Ereignis, dann ist es eine ganz andere Art von Verantwortung, die ich besprechen muss, als wenn ich in die Zukunft schaue und ich traue dem Computer etwas zu, dass er irgendwas macht. Bei dem ersten Begriff von Verantwortung, wenn es um die Vergangenheit geht, haben wir die Möglichkeit, Leute zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen. Das ist eine Besonderheit bei Menschen, dass Menschen für sich Ziele haben, dass sie ein gutes Leben haben wollen, dass sie gute Bedingungen für ihr Leben erstellen wollen. Und all das können wir als Gesellschaft auch beeinträchtigen. Wir können bewusst jemanden bestrafen, sodass sein Leben nicht so gut ist. Mhm. Wir schränken seine Freiheiten ein oder wir ziehen von ihm Geld ein, dass er bestimmte Dinge nicht bezahlen kann. Also die Handlungsmöglichkeit gegenüber einem Menschen, der ein gutes Leben erreichen möchte und da auf bestimmte Dinge angewiesen ist, ist groß. Aber wir können eine künstliche Intelligenz nicht so richtig bestrafen. Wir haben nicht die Möglichkeit, also es tut der künstlichen Intelligenz nicht weh, wenn ich den Stecker ziehe aus der Steckdose. Ich kann vielleicht dabei eine Genugtuung empfinden, aber es wird keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten dieser künstlichen Intelligenz haben.
Die künstliche Intelligenz wird ja auch nicht ihr Verhalten in Anführungsstrichen verändern, wenn man sie jetzt bestrafen würde.
Ja, es gibt ja keine Formen von Strafe für eine, also Formen von Korrektur. Man könnte das in der Parallelität zur Erziehung von Menschen sehen oder Korrektur oder Erziehung von künstlicher Intelligenz. Da können wir relativ viel voneinander lernen. Aber in der Strafe gibt es meines Erachtens wenig Spielmöglichkeit.
Ja, also man könnte ja höchstens, da sind wir ja aber dann wieder bei dem Thema Haftung, denjenigen bestrafen, der die KI da geht dann auch schon wieder die Frage los, trainiert hat, entwickelt hat. Da fängt natürlich dann auch wieder die Frage an, wer ist denn da dann zur Rechenschaft zu ziehen, was wahrscheinlich dann später ein legales Thema sein wird.
Das ist auch jetzt schon ein legales Thema. Die Rechtswissenschaften diskutieren jetzt sehr stark über Lösungen, wie man diese Haftung aufgreifen könnte. Und ein Vorschlag ist, dass wir bei einer künstlich intelligenten Maschine immer eine Art Versicherung abschließen müssen für all die Fehlgriffe oder Schäden, die die künstliche Intelligenz bewirken könnte. Und mit dem Produkt müssen wir diese Versicherung zusammen verkaufen. Also es ist nicht einfach so, dass wir den Herstellungspreis bezahlen, sondern zugleich auch einen Versicherungspreis zahlen müssen für den Fall, dass dadurch irgendwelche Schäden entstehen. Damit könnte man sicherlich den Nutzer oder den Hersteller finanziell in Verantwortung ziehen, aber auch die Versicherung würde in gewisser Weise die Verantwortung auf eine größere Gemeinschaft verteilen. Und trotzdem wären wir nicht so weit, dass wir die KI bestrafen können oder die KI zur Rechenschaft ziehen können.
Dazu finde ich auch noch ganz interessant. Es gibt ja vor allem darin Spielmöglichkeiten, wenn wir uns ja mal anschauen. Also woher kommt ja überhaupt mal die Entscheidungstreffung von einer KI? Es ist ja, so wie auch zum Beispiel ChatGPT im Eingang erwähnt hat, quasi nur eine Basis von Datensätzen und Algorithmen, worauf eine Annahme getroffen wird, was jetzt die richtige Lösung sein könnte, beziehungsweise was der Computer als optimale Lösung ansieht. Da ist es natürlich auch immer ein Thema, was kriege ich denn überhaupt für Daten in der KI? Darauf basiert ja hauptsächlich meine Entscheidung, die dann später über die KI kommt. Das haben wir ja zum Beispiel gesehen in Bewerbungsverfahren. Also als Beispiel, da wurde bei Amazon KI im Bewerbungsverfahren eingesetzt. Und da hat sich dann irgendwann herausgestellt, na gut, die KI hat eigentlich fast nur männliche Bewerber bevorzugt, basierend darauf, dass die KI aufgrund der Daten die Annahme getroffen hat, dass die männlichen Personen eben diejenigen sind, die am geeignetsten für diesen Job sind. Und ich finde es ganz interessant, weil daran merkt man ja allein schon so ein bisschen, das ist jetzt nicht irgendeine Gottheit, die irgendetwas bestimmt, sondern es basiert schlussendlich ja doch wieder auf den Daten, die wir ja dann oder das Unternehmen oder wer auch immer in die KI reingeben. Weil das ist ja auch immer ein großes Diskussionsthema im Zusammenhang mit der KI, mögliche Benachteiligungen, Diskriminierungen, wenn wir eben KI verwenden zur Entscheidung in verschiedenen Prozessen, sei es jetzt Bewerbung oder ähnliches. Gibt es da eine Möglichkeit, solche Diskriminierungen oder ähnlichem Herr zu werden? Geht das überhaupt so richtig?
Also bei Menschen kann man es auch nicht immer, aber der Unterschied liegt vor allem darin, zwischen Mensch und Maschine, dass der Mensch zur Rechenschaft gezogen werden kann. Der Mensch kann die Gründe dafür angeben, was ihn motiviert hat, eine Entscheidung in einer bestimmten Weise zu treffen. Und der Mensch kann nie so viele Entscheidungen treffen wie die KI. Bei der KI können wir im Moment relativ wenig sehen, wie der Prozess zur Entscheidungsfindung gekommen ist. Das ist eine Blackbox. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir können es trainieren, wenn wir wissen, dass bestimmte Entscheidungen falsch sind. Aber wenn wir uns darauf verlassen, dass wir von der KI lernen wollen, was die richtige Entscheidung ist, dann reproduzieren wir unsere bisherige Entscheidungspraxis. Wenn wir immer Fehler gemacht haben, werden wir diese Fehler weiterhin im System haben, mit dem kleinen Unterschied, dass wir diese nicht sehen. Beim Menschen könnten wir die Fehler relativ schnell erkennen und die Fehler häufen sich nicht so lange, weil jeder Mensch, der eine Entscheidung trifft, auch eine gewisse Reflexion bei dieser Entscheidung mitträgt. Und das macht die KI eben nicht.
Das finde ich grundsätzlich auch sehr interessant. Was mich vielleicht noch interessieren würde im Zusammenhang auch mit dem Einsatz von der KI, also wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen eher um kommerzielle Einsätze von KI geredet, auch wenn es Unternehmen KI einsetzen, aber gerade auch wenn man so das Thema KI im Alltag zurückdenkt, gibt es ja dann auch verschiedene andere Bereiche, wo man KI schon einsetzt oder einsetzen könnte, zum Beispiel auch in der Pflege, werden ja oder wird KI eingesetzt und vielleicht auch in Zukunft noch viel mehr eingesetzt. Da hatten wir ja auch schon mal ein Gespräch darüber. Da gibt es ja auch Bereiche, wo zum Beispiel für Demenzkranke Roboter mit KI-Steuerung eingesetzt werden. Aber da kommt es ja wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, wie das Ganze eingesetzt wird, ob es da einen Verantwortungsaspekt gibt, der zu beachten ist. Oder ob es wirklich nur ein Werkzeug darstellt, um zum Beispiel mit einem Menschen zu interagieren.
Wir müssen bei der Pflege zwischen zwei verschiedenen Anwendungen unterscheiden. Die KI kann sehr gut unterstützen, ohne dass die in einen Körper eingespeist wird, also ohne dass ein Roboter dranhängt. Und da werden Daten ausgewertet oder nützlich gemacht. Das sind alles computerbasierte Entscheidungen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und bei einer KI, die dann in einen Körper gegossen wird und ein Roboter daraus entsteht, entsteht auch eine ganz andere Form von Interaktion. Die meisten, die heute Roboter in der Pflege einsetzen, wünschen sich keine humanoiden Roboter, also nicht eine Nachbildung von einem Menschen. Das wäre eigentlich gelogen. Das ist ja nicht der Mensch, der mit den Patienten, Patientinnen interagiert. Es ist wichtiger, dass diese Interaktion zwischen Menschen durch Roboter unterstützt wird. Und dafür sind sie auch super nützlich, wenn man sie entsprechend mit Rücksicht auf psychologische Aspekte und Besonderheiten in einer Krankheitssituation trainiert oder entsprechend ausgestaltet, dann können sie auch als Werkzeug sehr nützlich werden. Allerdings haben sie selbst als Plüschtiere keineswegs eine Verantwortung. Das ist immer die Verantwortung des Herstellers und der Nutzer, Nutzerinnen.
Alles klar. Herr Kovac, ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben ja doch jetzt die ein oder andere Thematik durchleuchtet zu dem Thema Verantwortung in der KI. Verschiedene Themen, sei es jetzt in der Pflege, im legalen Bereich, wie wir grundsätzlich überhaupt mal Verantwortung definieren könnten, wie man damit umgehen kann in der Zukunft. Und ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben nochmal. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall was mitgenommen haben, dass es hilfreich war. Und damit würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet bei der Hochschulkiste.
Ja, danke auch für die Einladung. Das war ein tolles Gespräch.
Danke.